Es ist im Grunde ein Kommunikationsnetzwerk, bei dem es darum geht, dass die Neonazis, die Rechtsextremen, die Rechtsextremisten untereinander Kontakt halten. Und es geht ganz überwiegend zunächst mal um Solidarität. Das ist ja etwas, was bei den Neonazis überhaupt ganz groß geschrieben wird. Die Kameradschaft, als Kameraden bezeichnet man sich. Und das heißt immer, wer bei den Neonazis dabei ist, da übt man Solidarität. Das ist eine Art verschworene Gemeinschaft. Und man will eben unter den Neonazis signalisieren, selbst wenn es in Haft geht, wenn der böse Staat euch weggesperrt hat, dann wird diese Solidarität aufrechterhalten. Nach meinem Eindruck ist das auch deswegen wichtig, weil man verhindern will, dass die Leute im Gefängnis vielleicht mal zum Nachdenken kommen und mal begreifen, welcher Ideologie sie da eigentlich angehören. Das ist aber alles nicht neu. Wir haben seit vielen Jahren solche Netzwerke. Hilfsorganisation für nationale Gefangene, HNG, ist eine Organisation gewesen, die im September 2011 verboten wurde und vorher ganz kräftig genau diese Solidarität unter den Neonazis gepflegt hat. Und nach meinem Eindruck sind die Strukturen, die dahinter standen, nie richtig verschwunden und haben sich eher dann unter dem Eindruck der neu aufgekommenen Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund noch einmal neu strukturiert.
Meine ganz praktische Frage, wie kommunizieren diese Leute untereinander?
Da gibt es sehr viele Wege. Zum einen ist es natürlich die Kommunikation über Besuche oder über Post. Das ist ja ein Grundrecht zunächst mal für Gefangene, sowohl in der Untersuchungshaft als auch in der Strafhaft, dass sie natürlich in einem gewissen Umfang Kontakte haben dürfen. Wenn es beispielsweise in der Untersuchungshaft darum geht, dass man befürchtet, dass es irgendwelche Absprachen geben könnte im noch laufenden Ermittlungsverfahren, dann sind hier oft Postkontrollen und Besuchskontrollen eingerichtet. Aber es ist natürlich ausgesprochen schwierig, wenn so etwas über verschlüsselte Kommunikation läuft, wenn in Briefen dann vielleicht von Begriffen die Rede ist, die eine ganz andere Bedeutung haben, weil man sich auf entsprechende Codewörter, auf Chiffren geeinigt hat, dann ist das sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen. Es ist genauso bekannt, dass es Szeneanwälte, Rechtsanwälte gibt, die das, was im vertraulichen Gespräch zwischen Anwalt und Mandant besprochen wird, dass das nach draußen getragen wird. Auch das ist ja übrigens kein neues Phänomen. Das ist etwas, was wir schon aus Zeiten der Roten Armee-Fraktion kennen, wo es auch ähnliche Unterstützungs Bewegungen wie beispielsweise die Rote Hilfe gab. Also das sind die Kommunikationsstrukturen, über die das funktioniert und jetzt ganz offenbar neu und das auch, was die hessischen Behörden so sehr alarmiert, ist eine Kommunikationsform über Zeitungsanzeigen, dass man in Fachmagazinen oder kleineren Zeitungen einfach Anzeigen schaltet, was erstmal ganz unverfänglich so aussieht, als würde man einfach seine Persönlichkeitsrechte wahrnehmen und dann aber im Ergebnis dazu führt, dass man über entsprechende Schlüsselwörter eben nach draußen kommuniziert.
Neu ist auch, dass es Kontakte zum Umfeld der rechtsextremen Terrorzelle NSU gegeben haben soll. Was genau weiß man darüber?
Ja, muss ich ehrlich gesagt ein bisschen widersprechen, dass das neu ist. Da finde ich die Berichterstattung heute dann doch etwas voreilig in manchen Zeitungen. Denn seit wir diese Terrorzelle NSU kennen, wissen wir, dass Mandy S. aus Sachsen eine potenzielle Unterstützerin dieses Netzwerks ist. Das ist ein Name, der immer wieder aufgetaucht ist, auch weil sie ganz offenbar Beate Zschäpe, der mutmaßlichen Mitgründerin, geholfen hat mit ihrer eigenen Identität, also dem Namen von Mandy S. ist Beate Zschäpe aufgetreten. Und von Mandy S. wissen wir seit langer, langer Zeit, dass sie in dieser HNG organisiert war, dass sie Neonazis in Gefängnissen, übrigens auch in Baden-Württemberg, besucht hat. Also da ist die Verbindung zu diesen Hilfswerken und dem NSU eigentlich seit Monaten klar. Und es ist auch selbstverständlich in der Ideologie dieser Leute, dass man sich um diese Gefangenen, die doch in der Vorstellung der Neonazis so großartige Dinge vollbracht haben, ganz besonders kümmert. Und das führt dann auch dazu, dass Ralf Wohleben, einer der Mitangeklagten des nun kommenden NSU-Prozesses, der die Tatwaffe auch besorgt haben soll, dass für ihn schon richtige Propaganda gemacht wird. Freiheit für Wolle ist das Stichwort, unter dem das läuft. Da werden T-Shirts verkauft und Solidaritätskonzerte veranstaltet, um eben ihm zu helfen und Geld für seine Verteidigung zu sammeln.
Sind denn diese Informationen nur die Spitze eines Eisbergs? Muss man denn damit rechnen, dass noch mehr rauskommt, beispielsweise wenn nächste Woche der Prozess gegen das mutmaßliche NSU-Mitglied Beate Zschäpe beginnt?
Also ich fürchte, dass in diesem Prozess es durchaus dazu kommen kann, dass wir Störungen aus so einer Szene bekommen, dass also Leute sich als Zuschauer in den Prozess schmuggeln könnten, um dann zum Beispiel diesen Slogan Freiheit für Wolle zu skandieren. Das ist eine Möglichkeit, die auch das Gericht ganz klar sieht, weswegen es auch relativ viel Sicherheitspersonal im Prozessgebäude, im Verhandlungssaal selber geben wird. Und ich glaube, ganz ganz grundsätzlich dürfen wir uns keine Illusionen über die Zustände im Strafvollzug machen. Auch in anderen Phänomenbereichen, selbst bei den islamistischen Gefangenen, Untersuchungshaft oder Strafhaft, gibt es solche Solidaritätsnetzwerke, solche Solidaritätsbewegungen. Und man kann ohne Übertreibung sagen, solche Strukturen sind so alt, wie der Strafvollzug ist. Also so etwas hat es gegeben und so etwas wird es auch in der Zukunft geben.